Dass die drei sich gefunden haben, ist natürlich ein Glücksfall für Volkswagen, heißt aber noch längst nicht, dass sie es schaffen. Weil es kann auch sein, dass das ganze Produkt so am Boden liegt, aus ökonomischer Sicht und wettbewerblicher Sicht, dass man da kaum mehr was machen kann, weil man einfach die richtigen Ideen und Leute nicht mehr hat.
Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen und Sie wissen, der Manager-Magazin-Podcast Das Thema steht für Information. Trotzdem muss ich heute mal mit einer Frage beginnen, die vielleicht auf Anhieb nicht alle von Ihnen interessieren wird. Klaas, wo warst du denn vor genau einem Jahr?
Da war ich auf dem Weg nach China und bin in Peking über ein Hinweisschild gestolpert, das ich so nicht erwartet hatte. Da stand nämlich, Handgranaten sind im Handgepäck verboten.
Fühltest du dich angesprochen?
Daraufhin habe ich sofort in mein normales Gepäck getan und alles war gut. Nein, es war schon sehr lustig und da kriegt man natürlich gleich ein Gefühl, irgendwie ganz anderes Land und irgendwie sehr fremd.
Genau, und du warst in China auf dem Weg nach Shanghai, zur Auto Shanghai, der großen Automesse in diesem Riesenmarkt, und hast danach in genau diesem Podcast ein paar Tage später aus deinem Hotelzimmer berichtet von, ich zitiere, Alarmstimmung bei VW. Denn VW drohte die jahrzehntelange Marktführerschaft in China zu verlieren. Ein Abo für Milliardengewinne, die in Wolfsburg, Salzburg und Hannover so manches süße Leben finanziert haben. Du hattest intensiv mit dem China-Chef von Volkswagen gesprochen, Ralf Brandstätter. Jetzt, ein Jahr später, hast du mit unserer Kollegin Margret Hucke und unserem Kollegen Michael Freitag wieder intensiv recherchiert, um herauszufinden, was ist nach dem Alarm passiert? Hat Volkswagen eine Lösung gefunden? Tja, und eure und deine Erkenntnisse haben wir in unser heutiges Thema gegossen. Es lautet: Tabubrüche in Serie, wie Volkswagen im Milliardenmarkt China seinen Absturz stoppen will. Klaas, bevor wir loslegen, noch einmal richtig guten Morgen. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
Guten Morgen und ich mir erst.
Sehr schön, dann lass uns starten, lass uns loslegen. Wie häufig bei uns mit der Inventur. Ich habe von einem Absturz in China gesprochen nach der Alarmstimmung im vergangenen Jahr. Woran sieht man das?
Praktisch an allen Zahlen, die man so zur Verfügung hat. Seien es die abgesetzten Autos, die mal bei Volkswagen konstant über 4 Millionen waren. Dann brach es mit der Pandemie ein und verharrt jetzt auf einem Niveau von etwas über 3 Millionen. Damit geht natürlich auch der Gewinnanteil zurück, den China abführt an Wolfsburg und dadurch eben auch manches Leben versüßt, weil das vieles ermöglicht in Wolfsburg, was sonst nicht möglich wäre. Naja, und die Marktanteile bleiben irgendwo. Die sind jetzt nicht mehr nur bei Volkswagen oder vor allem bei Volkswagen. Volkswagen ist nicht mehr Marktführer, sondern BYD. Und das ist für so einen Weltkonzern schon bitter.
Mhm. Und hör mal, du hast gesagt, die Gewinnführung nach Wolfsburg sinken. Kann man sonst noch so wirtschaftlich sagen, bemessen, was da alles ins Rutschen geraten ist?
Ja, das war ja im Grunde so ein bisschen die Cash-Cow für Volkswagen. Du hattest immer die sicheren Milliarden aus China. Da gab es nichts dran zu rütteln. Es waren immer locker 20% Marktanteil, die man hier hatte, dadurch auch diese 4 Millionen. Jetzt wächst der Markt enorm, aber der Marktanteil von Volkswagen schrumpft. Das heißt, man partizipiert nicht mehr wie früher selbstverständlich an den steigenden Autoverkäufen. Und Ralf Brandstätter, den wir auch getroffen haben in Wolfsburg, der hofft darauf, dass man von den 6 Millionen Autos, die künftig mehr verkauft werden sollen, dann bald über 30 Millionen, dass davon eine Menge auch an VW und Audi gehen, aber ausgemacht ist das längst nicht.
Genau, darüber wollen wir sprechen. Nun trifft ja diese Situation, die du gerade geschildert hast, den Konzernchef Oliver Blume und seinen China-Statthalter, den Ralf Brandstätter, alles andere als vorbereitet. Wir berichteten von der Alarmstimmung. Du hast vor einem Jahr auch geschildert, dass die Konzernoberen das durchaus auch so wahrnehmen, also dass bei denen angekommen ist. So, und wenn sich jetzt in den vergangenen 12 Monaten die Dinge so schlecht entwickelt haben, wie du es gerade geschildert hast, ist das nicht ein Hinweis auf Versäumnisse im Top-Management?
Normalerweise würde ich dem ja gern zustimmen. Das machen wir beim Manager-Magazin ja sehr gerne. Das bisschen in den Spiegel vorhalten. In dem Fall ist es aber so, dass Fehler wirklich in der Vergangenheit vor allem gemacht wurden. Ich glaube, die Jahre in der Pandemie unter Herbert Diess waren ein großes Versäumnis, weil man gesehen hat, dass die Pandemie für sinkende Absätze sorgte. Und ich glaube, die haben die falschen Schlüsse gezogen. Die haben gedacht, es war die Pandemie, aber es war noch mehr als die Pandemie. Hinter dieser Pandemie entwickelten sich in China viele, viele Marken, BYD, Xpeng und viele andere. Und die haben alle sehr hohe Innovationskraft, sehr viel Geld, sehr viel Software-Ideen und all das. Also Volkswagen hat Geld, aber zu wenig Ideen. Vor allen Dingen zu wenig Ideen für den chinesischen Markt. Und das muss sich jetzt dringend ändern. Deswegen kam Ralf Brandstätter dann ins Amt. Der wusste auch schon, also ich habe so eine interne Präsentation mal gehört, ein halbes Jahr vorher, dass wusste er alles, was da auf die zukommt, wie weit die Chinesen sind. Aber wie es dann konkret ist, hat er, glaube ich, erst gemerkt, als er dann durch Peking und Shanghai lief.
Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, wir haben ja als Thema unserer heutigen Sendung gewählt, Tabubrüche in Serie. Bevor wir dazu kommen, sag nochmal, warum ist sowas Radikales möglich? Also, dass man in einem Markt abschmiert, in einer Produktkategorie abschmiert, das passiert ja schon mal. Nicht immer sind dann Tabubrüche gleich die Folge. Warum ist das hier?
Ich glaube, das liegt daran, dass man zwei parallel laufende Disruptionen, nennt man es ja heute, hatte. Das eine war, vom Verbrenner auf Elektro zu kommen. Das hat VW mit Ach und Krach geschafft und ich würde sagen, jetzt sollten sie es im Griff haben. Das andere war aber, dass parallel lief die Digitalisierung und wie sie das vernetzte Auto dann entwickelt hat und geprägt hat. Und das hat Volkswagen brutal unterschätzt, auch mit dieser Aura, wir sind die Größten, je größer die Skalen, desto mehr Gewinn und. Und all das hat plötzlich nicht mehr funktioniert, weil, böse gesagt, jede Klitsche eine gute Software entwickeln kann, wenn sie eine gute Idee hat. Und da waren sie ganz schnell hinten dran und haben dann auch nicht die klügsten Köpfe. Wer jetzt irgendwie super kreativ ist und Lust hat da drauf, der entwickelt vielleicht lieber bei Google als bei Volkswagen, um es ganz platt zu sagen. Oder er geht nach Israel zum Startup, was auch immer. Aber Volkswagen war da nicht die erste Adresse und das spüren sie jetzt sehr heftig.
Okay, dann kommen wir zu den Tabubrüchen, die man jetzt gewählt hat, um eben aus dieser Situation herauszukommen. Wir haben ganz viele geschildert in dem Text, der auch in den Shownotes aufgeführt ist natürlich. Sag uns doch mal bitte, welche sind besonders aufschlussreich und erhellend? Welche würdest du herausgreifen?
Davor muss man vielleicht sagen, warum muss es die überhaupt geben, diese Tabubrüche? Und das liegt daran, dass man gemerkt hat, man kann nicht mehr das Weltauto entwickeln. Du kannst nicht mehr von Wolfsburg aus für die ganze Welt Golf, Tiguan und was weiß ich was machen, sondern du musst in den Märkten gucken, was wollen die Leute überhaupt und wie setzen wir das dann um. Dazu kommt ja dann noch in China besonderer Datenschutz, ganz andere Anforderungen an die Software und andere Dinge, die man da machen darf. Beziehungsweise die Angst, wenn man was aus China nach Europa holt mit einem Joint-Venture-Partner, dass der dann vielleicht Daten abgräbt. Das heißt, in China für China ist die neue Strategie und da dann besonders schnell. Also der Brandstätter, als wir ihn besuchten letzte Woche in Wolfsburg, sprach davon, dass er alle 3 Jahre ein neues Modell entwickeln will, alle 2 Jahre ein Upgrade der Elektronikarchitektur und jeden Monat ein Over-the-Air-Update. Wenn man das mal in Verhältnis setzt, ist es ungefähr so, als wenn die Bahn sagt, wir wollen nächsten Monat pünktlich sein. Das ist schwierig für diesen Konzern, der zurzeit kaum Over-the-Air-Updates anbietet und Modelle nach 5 Jahren und elektronische Systeme so alle 3. Also sprich, da muss deutlich mehr Tempo rein. Zack, zack, zack war die Losung. Und jetzt muss man mal gucken, ob zack, zack, zack auch was bringt.
Over-the-Air-Update heißt, ich stehe mit meinem Auto, das ist sozusagen vernetzt über die mobilen Datennetze und dann wird die Software erneuert.
So was du zum Beispiel, wenn du vorm Schlafengehen gefragt wirst, darf das iPhone sich aktualisieren. Und dann wachst du auf und denkst, was ist denn das jetzt für ein Wecker?
Um das nochmal sozusagen anzuleuchten, du hast das gerade eben gesagt, es war die Strategie von Volkswagen, ein Weltauto herzustellen und jetzt ist die Strategie, muss Brandstätter quasi Modelle nur für den chinesischen Markt herstellen. Das heißt also, ja, das ist ein Tabubruch, ne?
Ja, klar. Es ist ein Tabubruch, vor allen Dingen auch, weil die Entscheidungen nicht mehr nur in Wolfsburg getroffen werden. Früher war das ja so, dass im Grunde alles über den Konzernvorstandstisch ging in Wolfsburg und jetzt hat eben dieser Ralf Brandstätter gewisse Autonomie, auch Entscheidungen zu treffen und muss jetzt nicht mehr für jede Büroklammer in Wolfsburg anrufen. Das ist ein großer Vorteil, gerade auch wegen der Zeitverschiebung und wegen der vielen Joint-Venture-Partnerschaften, die es da gibt. Da gibt es eine SAIC und eine FAW und die sind im engen Austausch mit Brandstätter und sind froh, wenn da mal jemand kommt und sagt, wir machen das jetzt so. Und ich sage, ich muss erstmal eben telefonieren.
Hast du ein Beispiel, wo das vielleicht sogar jetzt schon in die Praxis umgesetzt wird, wo VW oder die Konzerntochter Audi sozusagen in China vor Ort so entwickelt wird, wie es früher vielleicht undenkbar gewesen wäre? Gibt es da schon Ansätze?
Ja, es gibt ja im Grunde so ein Konglomerat aus Braunschweigern. Thomas Ulbrich, Oliver Blume und auch Brandstätter sind alles Braunschweiger.
Wer ist Thomas Ulbrich? Den hatten wir noch nicht.
Der kommt jetzt.
Ah.
Das ist der Entwicklungschef einer neuen Gesellschaft, und zwar der Volkswagen China Technology Company. Mhm. Der ist jetzt ganz frisch nach China gegangen, war schon mal in China, hat da viel Erfahrung. Erfahrener Entwickler, Produktionsleiter, hat es geschafft, den ID3 noch zu drehen, dass er immerhin auf die Straße kam, einigermaßen pünktlich und nicht, wie befürchtet, komplett ausfiel. Also er hat wirklich da dieses Projekt vor einem Totalausfall bewahrt. Ist intern wahnsinnig klar in seinen Ansagen und aber auch einfach durch diese jahrzehntelange Erfahrung und dieses Zusammenspiel auch mit Blume und Brandstätter, ist das, wie Blume so gerne sagt, eine ganz erfahrene Fußballmannschaft.
Okay, gut. Ja, mit Analogien ist es immer, immer schwierig. Gerade Fußball und Niedersachsen, da fallen mir jetzt nicht ad hoc große Erfolge ein in der Vergangenheit.
Aber ja, der zweimalige Meister Hannover 96 trat ja gerade gegen den einmaligen Meister Braunschweig an. Habe ich aber auch erst da gelernt, dass sie zusammen dreimal Meister waren. Aber ist lange her.
Lange her. Und konkret auf Modellebene, gibt's da schon was erste Ansätze, wo vielleicht, ja, sich das schon zeigt, diese China-Produktstrategie, die wirklich sich absetzt von der im Rest der Welt?
Ja, also zum einen eben, ne, was Ulbricht machen will, diese Entwicklung, da soll dann auch am Ende ein Auto entstehen, was da entwickelt wird. Und vor allen Dingen eine Software, die in die Autos eingebaut wird. Und noch viel wichtiger vielleicht das Beispiel von Audi. Mhm. Die haben jetzt einen Joint Venture mit der SAIC und wollen nun zum ersten Mal ein Auto auf den Markt bringen, in dem noch ganz seicht irgendwo Audi stehen wird, aber die vier Ringe wird man vergebens suchen.
Oh, okay. Das ist auch ein Tabubruch.
Ja, das ist ein Tabubruch und das bedeutet einfach, man ist so, also zum einen hat Audi offenbar so an Wert verloren in China, dass diese vier Ringe nicht mehr zählen, also das nicht mehr das Entscheidende sind für eine Kaufentscheidung. Und zum anderen ist es eben auch ein völlig neues Produkt für einen völlig anderen Markt offenbar. Und all das soll dann 2 Milliarden Entwicklungskosten sparen. Ich nehme an, der kleinste Betrag kommt davon, dass man vier Ringe nicht mehr draufklebt. Aber das soll eine ganze Menge bringen und man darf gespannt sein, ob diese Zusammenarbeit auch reibungslos läuft.
Und dass die vier Ringe da nicht mehr draufstehen, ist auch ein Zeichen dafür, dass Audi in Ingolstadt da gar nicht mehr so viel mitzureden hat.
Ja, und auch andererseits vielleicht eine Wertschätzung für die Chinesen, die mitmachen. Ne? Mhm. Also dass eben nicht mehr alles aus Deutschland kommt.
Mhm. Du hattest das erwähnt bei deinem Hinweis auf die beiden Disruptionen, Elektro und Software. Elektroautos in China, das ist zum einen natürlich sozusagen die Antriebstechnologie, wenn man will, also Elektro. Vor allen Dingen aber, habe ich gelernt durch euch, eure Arbeit, eure Berichte, sind das die Entertainment-Funktionen. Also, dass sie ganz verkaufsentscheidend sind. Jetzt hat man jüngst gesehen, einer der größten Handyhersteller der Welt, vor allen Dingen China stark, Xiaomi, hat ein erstes Modell angekündigt oder vorgestellt, ist eher gegen Porsche Taycan, Model S von Tesla und hat gleich zehntausende Vorbestellungen eingesagt. Warum ich diesen großen Schwenk mache, dieses Softwareproblem, wie will Brandstätter das denn konkret lösen?
Für die kleinen Gimmicks, die so gern genommen werden und lange belächelt wurden, also sowas wie eine Karaoke-Funktion, da sind längst Partnerschaften geschlossen und es gibt auch teilweise selbst Ideen. Also wenn du jetzt einen Film guckst und da ist richtig Action, dann kann es sein, dass hier auf einmal Wind durch das Gebläse entgegenkommt und so. Also das ist schon alles ganz süß gemacht, auch von Volkswagen. Die haben natürlich auch längst so einen Sitz, dass du nach hinten gehen kannst, weil der chinesische Mann gern nach Hause kommt und nochmal 15 Minuten Powernap macht, bevor er den harten Weg über die Tür beschreitet und ins häusliche Leben wieder zurückkehrt. Und also was weiß man ja aus Deutschland nicht. Das heißt, das wurde da dann entwickelt.
Vielleicht eine gute Idee auch für Deutschland.
Möglicherweise, ne? Für all die gestressten Familienväter. Ja, oder auch Mütter.
Oder auch Mütter.
Oder auch Mütter. Und nun gibt's aber, um auch, damit man auch sich gar nicht mehr anstrengen muss am Lenkrad, gibt's ja die autonome Fahridee. Ich sage immer noch Idee, weil so richtig durchgesetzt hat sie sich ja noch nicht. Aber da gibt's einen Anbieter, Horizon Robotics. Und der wurde für gekauft, aber eine Beteiligung für 2,4 Milliarden hat da Volkswagen in die Hand genommen und will dadurch eben autonomes Fahren in China möglich machen. Kann man auch mit Partnern, die man hier in Deutschland gefunden hat, wie Mobileye, aber das ist eben dieses Problem mit China. Da ist man ganz froh, wenn man einen chinesischen Partner hat, weil dann mit dem Datenschutz und so schon mal ein Problem geklärt ist. Und das machen sie, daran arbeiten sie. Da gibt's jetzt das schöne Konstrukt Horizon, weil es ja dann eben Horizon Robotics und Cariad aus Deutschland. Das ist die Software-Tochter von Volkswagen. Ja, und im Namen finden waren sie ja noch nie träge. So ist auch das gelungen. Aber ob das Auto und wie es fährt, das steht noch nicht fest. Es soll ab 2026 kommen mit einer neuen Plattform. Aber so wie wir hören, wird es vor 2027 nichts. Und wenn man so Gespräche führt, ist dann auch 2028 nicht weit. Also es ist ja immer das Problem, dass die Software dann länger braucht. Vor allen Dingen so eine sensible, wenn man da wirklich sicher fahren will. Das dauert im Zweifel deutlich länger, als man dachte.
Also auch hier ein Tabubruch bei so einer zentralen Thematik wie dem autonomen Fahren auf eine sehr chinesische Lösung zu setzen. Andererseits, wenn du sagst 2027, vielleicht sogar erst 2028, das ist angesichts der Dynamik im Markt echt lange, da sind viele Marktanteile zu verteilen und im Zweifelsfall dann zu verlieren. Das hört sich jetzt aber nicht nach einer goldenen Lösung an. Hat Brandstätter noch was anderes im Köcher?
Ja, er hat, kaum war er da, eine Kooperation mit Xipeng geschlossen. Das ist ein sehr junger Anbieter aus China, 2014 gegründet. Was die Marktanteile angeht in China, sind sie fast schon gleich auf mit Volkswagen gewesen. Also was bei Elektroauto wohlgemerkt. Mhm. Um die 5% waren das. Und er möchte jetzt eben gucken, ob man mit denen zusammen nicht auch die Elektronik- und Softwaresysteme insgesamt gestaltet und auf den ganzen Konzern ausrollt. Da hat er erstmal einen Korb bekommen aus Wolfsburg, aber steht da, Tropfen höhlt den Stein. Vielleicht kommt da noch was. Aber es sind solche Partnerschaften bei der Software, die es möglich machen könnten, dass Volkswagen dann doch nicht hinten dran ist und dass man dann noch die Kurve kriegt.
Jetzt haben wir schon einiges an Namen gehört von Partnern in China. Du hast auch gesagt, das ist gelernte Praxis über Jahrzehnte, diese Zusammenarbeit mit den Joint Venture Partnern. Nichtsdestotrotz ist das natürlich schon ganz schön komplex, hört sich zumindest so an. Ist das überhaupt zu managen?
Ich glaube nicht. Aber also wenn man Volkswagen neu erfinden würde in China, würde man es anders bauen. Mhm. Du hast ja teilweise durch die Joint Ventures, die es gibt, die bauen teilweise sehr ähnliche Autos, teilweise sogar identische, rivalisieren dann in Autohäusern um die gleichen Kunden. Das ist ja totaler Irrsinn. Mhm. Andererseits hast du natürlich durch diese lang gewachsenen Partnerschaften großes Vertrauen im chinesischen Markt. Jeder kennt Xipeng, das ist der eben, Dajong. Das ist der Name von Volkswagen in China.
Ja.
Xipeng ist der neue Wettbewerber oder auch Partner. So viel zu meinem Chinesisch.
Und diese, besser als meins.
Ja, aber diese Marke ist so etabliert, eben weil sie 40 Jahre jetzt da ist und vor Ort ist, länger als jeder andere. Und darauf setzt man natürlich auch. Das heißt, dieses Joint Venture sorgen auch für eine gewisse Stabilität, vielleicht auch sogar politischen Rückenwind. Und das macht es dann ein bisschen leichter, in dem Land vielleicht auch zu investieren. Oder auch solche Partnerschaften, wie jetzt geschlossen wurden, zu schaffen, weil man einfach ein sehr gutes Standing hat auch im Land.
Okay, verstehe.
So, aber jenseits davon.
Okay, danke, dass du mir das Aber vorwegnimmst. Mal sehen, was ich bei dir hinter deinem Aber verbirgt.
Ja, da kommt jetzt ein schöner Kalenderspruch.
Ja.
Früher hieß es Big Fish Eats Small Fish, sagt Brandstätter. Heute heißt es Fast Fish Eats Slow Fish. Mit anderen Worten, das ist ja so wieder so eine Mode im Management. Jetzt muss man ganz schnell sein, ähnlich wie bei diesen Konzernen, die ganz groß sein sollten. Und jetzt sollen sie aber klein und wendig sein. Und so ist es in China auch. Die wollen sich möglichst schlank aufstellen, möglichst schnelle Entscheidungen treffen können, damit zack, 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 wirklich zack, zack heißt.
Da muss ich das Aber nochmal erweitern. Wenn man so viele Joint Venture Partner zu managen hat, die unterschiedliche, zum Teil widerstreitende Interessen haben, das spricht nicht für Geschwindigkeit und Agilität, oder?
Nee, erstmal nicht. Und deswegen muss man eben gucken, dass man mit denen auch Vereinbarungen schließt, dass man schneller entwickelt, schneller, zum Beispiel diese Partnerschaft jetzt, die von Peking aus koordiniert wird, dass man schneller entwickelt und für den chinesischen Markt entwickelt. Das ist ja genau ein Schritt in die richtige Richtung.
Mhm. Du hast gerade gesagt, wenn man China heute, wenn man Volkswagen heute in China hinstellen würde, würde man es anders erbauen. Ist immer ein interessantes, wichtiges Gedankenexperiment. Natürlich sehr theoretisch, weil man ja auch immer was hat, worauf man aufbauen kann. Nichtsdestotrotz, BMW und Tesla auch, die gehen ja einen sehr, sehr viel eigenständigeren Weg ohne diese vielen Joint Venture Partner. Ist das auch eine Idee gewesen? Also statt noch mehr Joint Ventures zu gehen, zu gucken, dass man es noch mehr alleine macht, also das zurückschneidet?
Ja, ich glaube, das ist schwierig, weil Volkswagen zum Beispiel Kapazität hat für 6 Millionen Autos, die sie bauen könnten im Jahr. So sind die Hallen ausgelegt im Dreischichtbetrieb und sie produzieren gerade ein bisschen über 3, vielleicht 3,2. Das heißt, im Grunde steht die Fabrik halb leer, was ein bisschen übertrieben ist. Ja, die haben einfach Schichten runtergefahren und so. Aber es macht einfach deutlich, da ist eine Wahnsinnsinfrastruktur und die kannst du natürlich ins Leere laufen lassen. Aber man kann sich vorstellen, was passieren würde, wenn Volkswagen sagt, wir machen da ein Werkdicht, ist auch mal ein Zeichen von Schwäche, dass man es nicht schafft, die Hallen auszulasten und so weiter. Ich glaube, das ist kulturell, politisch, ökonomisch schwierig durchzusetzen. Klar, würde man gerne schon ganz lean aufgestellt sein und ganz schmal, wie jeder Manager das ja heutzutage gerne macht. Andererseits kann man mit den Strukturen, die man hat, und da ist ja Brandstätter wirklich erstaunlich, geradezu euphorisch, schwärmt er einem vor von dieser Stärke Volkswagens und der Geschichte. Er sagt, da wächst auch eine Wahnsinnsstärke hervor, wenn man in der Lage ist, mit all diesen Partnern zu harmonieren und dieses System so gut zu kennen und die Geschichte zu haben. Und er sieht es eben auch als Asset und nicht nur als Last.
Da ja jedes wichtige Unternehmen in China staatlich kontrolliert ist, zumindest indirekt oder unter staatlicher Beobachtung, würde ich mal die These wagen, mit der Strategie begibt sich VW weiter in die Hände der KP.
Ja, ich glaube, das tust du immer, wenn du in China investierst. Es geht ja gar nicht anders, ne? Dann gibt's da die Zentralregierung und. Und in so einem Land kannst du ja gar nicht ohne Wirtschaft es schaffen. Ehrlich gesagt, in Deutschland auch nicht. Ist natürlich immer die Frage, wie ist jetzt diese, gefällt die einem die politische Situation oder nicht? Wurde Herbert Diess ja auch nicht müde zu betonen, dass nur, glaube ich, 5% der Menschen in Demokratien wohnen oder jedenfalls sehr wenig. Also in lupenreinen Demokratien. Und das ist natürlich fair enough. Andererseits glaube ich, dass du dann als Konzern dich einfach möglichst lossagen musst von irgendwelchen politischen Drucksituationen. Man sieht am Beispiel der Uiguren, die ja da angeblich in einem Werk schlecht behandelt wurden oder auch von der chinesischen Regierung drangsaliert werden, wie schwierig das dann im konkreten Einzelfall wird. Das sind vergleichsweise wenig. Das Werk wäre längst dicht, wenn VW machen könnte, was es wollte, weil es für VW überhaupt keine ökonomische Bedeutung hat, aber aus politischen Gründen lässt man es eben auf, argumentiert damit, dass dadurch den Uiguren ja auch eine gewisse Sicherheit gegeben wird, eine Stabilität, dann werden Audits gemacht, dann werden die wieder kritisiert, also es ist ein Ritt auf der Rasierklinge und da wird auch Volkswagen weiter drauf reiten, weil das auch andererseits eben das Asset ist, so eng zu sein mit der Partei, dass man manchmal auch vielleicht eine Investitionsentscheidung oder was auch immer schneller durchgewunken bekommt, als wenn man auf der grünen Wiese neu anfängt.
Lass uns das Finale unseres Gesprächs im Blick haben. Vorletzte Frage, glaube ich, nochmal aufs Produkt gucken. Wenn Volkswagen jetzt bei den Zukunftstechnologien so stark abhängig ist von chinesischen Technologien oder zumindest von Joint Ventures mit Chinesen, was kann dann überhaupt noch das Alleinstellungsmerkmal von Volkswagen in China sein in den nächsten Jahren? Hast du darüber mit Brandstätter gesprochen? Hat er dazu eine Meinung oder ist das derzeit nicht im Fokus?
Doch, es ist im Fokus. Der Fokus ist Masse. Immer noch Massenhersteller zu sein. Mindestens 3 Millionen wollen sie haben jedes Jahr an verkauften Autos. Aber es setzt ja auch voraus, dass die Autos gekauft werden. Mir fehlt so ein bisschen die Vision, wofür Volkswagen künftig steht. Die haben kein Alleinstellungsmerkmal bei der Software. Die Autos mögen ein bisschen besser verarbeitet sein als ein Tesla, aber sie sind eben auch immer, wenn man sie vergleicht, relativ teurer. Vor allen Dingen, Tesla ist ein schlechtes Beispiel. Ein besseres Beispiel ist BYD. Chinese, die sind deutlich jünger, die Käufer. Ich glaube 15, 16 Jahre jünger als in anderen Ländern, als in Europa. Und das bedeutet, dass sie ganz andere Feature wollen und ganz anderen Wert legen auf Komfort und so weiter. Da kann ruhig mal die Rückenlehne nicht ganz so komfortabel sein wie früher in einem Phaeton. Das ist denen relativ wurscht, solange da genug Feature drin sind. Und das ist eben die Frage, ob Volkswagen das beherrschen wird. Wenn sie, sagen wir so, allein mit Verbrennern wird Volkswagen keine Marke von Weltruf mehr bleiben.
Die jüngeren Käufer und Käuferinnen haben es halt noch nicht selbst im Rücken, deswegen ne? Letzte Frage, du hast Ralf Brandstätter getroffen, begleitest ihn schon lange. Das ist, wie jetzt durch sozusagen deine Einblicke deutlich geworden ist, eine mit komplex noch untertrieben formulierte Situation für so einen Manager in einem der größten Autokonzerne der Welt, der so stark abhängt von China, in einer so schwierigen Situation genau dieses Geschäft jetzt zu führen. Was macht er auf dich für einen Eindruck und wie geht er mit so einer Drucksituation um?
Der wirkt auf mich einigermaßen unerschütterlich. Nun sind Manager auch gute Schauspieler, vor allem gegenüber Journalisten. Aber er ist wahnsinnig akribisch, wahnsinnig diszipliniert, fast schon preußisch, auch wie er Chinesisch lernt. Also das konnte man spüren, weil er uns anfangs auf Chinesisch aus Spaß begrüßte. Nun weiß ich nicht, ob er es richtig ausgesprochen hat, aber es wirkte schon nicht so auswendig gelernt, sondern dass er so die Kleinigkeiten schon versucht, da im Alltag zu beherrschen. Ich habe das Gefühl, er lässt sich mit Haut und Haaren auf diese Aufgabe ein und versucht, das da wirklich zu drehen, hat einen aus seiner Sicht super CEO im Rücken, weil er eben seit Jahrzehnten schon mit Oliver Blume zusammenarbeitet und bei Seat schon Projekte gemacht hat und. Also da ist schon man will nicht von einem Trio Infernale sprechen, Ich will auch keine Fußballmetapher mehr bemühen, aber dass die drei sich gefunden haben, ist natürlich ein Glücksfall für Volkswagen, heißt aber noch längst nicht, dass sie es schaffen. Weil es kann auch sein, dass das ganze Produkt so am Boden liegt, aus ökonomischer Sicht und wettbewerblicher Sicht, dass man da kaum mehr was machen kann, weil man einfach die richtigen Ideen und Leute nicht mehr hat. Aber ich würde schon sagen, dass wenn man jetzt drei aussuchen könnte aus dem Volkswagen-Konzern, die es richten sollen, sind das nicht die schlechtesten.
Hochinteressant und relevant. Du wirst das für uns weiter engstens beobachten. Nächste Woche ist die Automesse wieder. Das wechselt ja immer. Letztes Jahr Shanghai, dieses Jahr Peking. Fährst du wieder hin?
Leider nicht. Ich fahre zur Hannover Messe.
Und auch gut.
Wir entsenden stattdessen Christoph Seierlein, der viel Freude mit seinem Visum hatte, aber am Ende geht ja das immer gut aus.
Okay. Dann wollen wir mal hören, du wirst ihn sicherlich danach fragen und ausgerüstet haben mit Fragen, was er so zu berichten hat. Klaus, ich habe eine Menge gelernt heute Morgen. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen und à jour bleiben wollen, wie es mit VW weitergeht, der Autoindustrie insgesamt, und was Klaas Tat hier immer so treibt, ob er in China unterwegs ist oder auf der Hannover Messe, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager-Magazins, sei es Print, sei es digital. Sie finden sämtliche Angebote bei uns in der App, auf der Website und natürlich auch in den Shownotes. Für heute und hier bedanken sich bei Ihnen Klaas Tat hier, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben und ich natürlich auch. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.